Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Zu Gast ist heute bei mir Christine. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Hallo Franziska, schön, dass ich mit dabei sein darf.
Christine, du hast deinen Tumor liebevoll Oleg genannt. Welche Diagnose hast du denn erhalten und warum hatte dein Tumor einen Namen?
Ich habe vor 3 Jahren, fast ziemlich genau, Ende Januar bei einer Vorsorgeuntersuchung die Diagnose erhalten, dass ich zunächst erstmal einen sehr großen Tumor an meinem Eierstock habe. Der war so groß wie eine Pampelmuse. Und ja, der war sehr groß. Ich habe den auch nicht bemerkt. Und man wusste halt eben nicht genau, ob der böse oder gut ist, weil er sich jetzt nicht so krass dargestellt hat, dass man von vornherein sagen konnte, das ist auf jeden Fall ein bösartiger Tumor. Das hat sich aber erst im Laufe der Zeit herausgestellt, dass ich das auch verstanden habe, weil ich war nicht in diesem Thema so drin, dass ich gleich verstanden habe, was man mir da mitgeteilt hat. Ja, dann kamen erstmal die Überweisungen in ein Krankenhaus, es folgten Untersuchungen innerhalb von 3 Wochen und in dieser Zeit galt es ja auch so ein bisschen zu verarbeiten, was hat man da jetzt erlebt und welche Ängste hat man. Und ich bin so ein kleiner Schreiberling, ich schreibe meine Gefühle sehr gerne auf, schreibe auch kleine Geschichten und habe das dann auch so verarbeitet und eine Geschichte über Oleg geschrieben, dessen Visum jetzt abgelaufen sei und der müsste jetzt aus meinem Körper raus. Und dann habe ich mich irgendwie so liebevoll von ihm verabschiedet. Ja, so war das. Hat mir sehr gut geholfen, das auch öffentlich zu machen. Ja, genau.
Ja, das glaube ich. Tatsächlich ist es ja sehr, sehr häufig, dass die Frauen ihren Tumoren Namen geben. Ich glaube, da muss man ja auch nicht immer dieses Wort Tumor oder Krebs in den Mund nehmen, oder? Hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass man den irgendwie benennt?
Ja, vielleicht ist es auch das. Es ist aber jetzt für mich auch ein neuer Denkansatz. Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber für mich war das so eine Entwicklung und ein Gehen durch diese Zeit. Dieser Tumor ist Ende Januar entdeckt worden und meine erste OP war Ende März. Und bis dahin galt es ja dann so ein bisschen auch diese Zeit zu überbrücken. Ne? Mhm. Dann kam die erste OP, wo man ihn dann rausgeholt hat und ja, genau, in die Pathologie geschickt hat. Genau. Mhm.
Ja. Lass uns mal am Anfang starten. Ja. Wie war denn dein Leben, bevor dieser Tumor entdeckt wurde? Also hast du irgendwie eine besonders stressige Zeit in deinem Leben gehabt?
Also ich muss sagen, ich glaube, ich habe sehr viele Jahre sehr stressig gelebt. Ich habe eine Großfamilie, habe einen Job immer gehabt. Ich war teilweise selbstständig mit 4 Kindern, bin dann ins Angestelltenverhältnis gewechselt und habe mich da auch sehr ganz gut entwickelt und habe Personalführung übernommen. Also ich glaube, dass ich eigentlich so ein Mensch bin, der sehr stressresistent zum einen ist, der das aber auch vielleicht in seinem Leben ein bisschen braucht. Und so war mein Leben halt vorher. Und mein jüngstes Kind ist 17 gewesen, als dieser Tumor entdeckt worden ist. Also man hat schon so eine Historie an Kinder großziehen, Arbeit und dieses ganze Leben, was da so läuft, genau.
Hast du denn zwischendrin immer mal das Gefühl gehabt, dass du vielleicht gar nicht genug Zeit für dich selber hast?
Ja, immer. Und tatsächlich war es so, dass ich irgendwann mal, als meine jüngste Tochter 15, 16 war, also ich arbeite in der Reisebranche und es war ja zu Zeiten von Corona und wir waren dann in Kurzarbeit geschickt und ich hatte in der Zeit das erste Mal viel Zeit für mich. Und war dann auch für längere Zeit, also für 4 Wochen am Stück im Ausland und habe dann irgendwann mal mehr gesessen und habe gedacht so, jetzt kannst du mal an dich denken. Dein jüngstes Kind wird bald volljährig sein, du hast die ins Leben geschickt. Und jetzt bist du vielleicht mal dran. Und da habe ich mich irgendwie drauf gefreut. Zu diesem Zeitpunkt wurde ich 50, habe das als sehr spannend empfunden und habe es kaum zu Ende gedacht. Da kam die Diagnose, ja.
Das, was ich von Eierstock weiß, ist, also das ist nicht gerade besonders viel von Eierstockkrebs, aber ich habe gehört, dass man das von außen sieht, dass das ein bisschen so aussieht, als würde man schwanger sein. War das bei dir auch so? Wenn du so zurückdenkst, irgendwie dachtest, oh, ich habe irgendwie zugenommen oder so? Ich meine, Pampelmuse ist ja echt groß. Ja.
Tatsächlich war es bei mir so, dass ich dadurch, dass ich eben nicht arbeiten musste, wir waren in Kurzarbeit null, viel Zeit für mich hatte und dann das erste Mal auch mich so um mich gekümmert habe. Ich bin viel walken gegangen, ich habe mich um meine Ernährung gekümmert, habe abgenommen im Gegensatz zu den anderen Covid-Betroffenen, sage ich jetzt mal, die in dieser Zeit viel zugenommen haben, habe ich tatsächlich abgenommen und konnte mich viel bewegen und ich habe mich zu diesem Zeitpunkt so vital und so fit wie schon lange nicht mehr in meinem Leben gefühlt. Und dieses, was du gerade angesprochen hast, dieses Zunehmen und einen dicken Bauch zu haben, das kommt in der Regel auch daher, weil diese Tumore gerne Wasseransammlungen verursachen im Bauchraum. Das war bei mir aber nicht so. Das war ein geschlossener, glatter Tumor, der sich noch nicht ausgebreitet hatte. Der war zwar riesengroß, aber der hat im Prinzip so noch keinen Schaden angerichtet, indem er eben Flüssigkeit abgesondert hat. Das war eben bei mir nicht so. Was ich wohl gemerkt habe, dass ich immer das Gefühl hatte, auf der rechten Seite, ich habe immer gedacht, da ist irgendwie was, also so, als wenn es so ein bisschen Platz im Bauchraum braucht, ja. Und zum Schluss lag der Tumor mir natürlich auch, bevor die OP dann endlich kam, sehr auf der Blase. Mhm. Also da hatte ich schon das Gefühl, ich bin hochschwanger. Mhm. Das Gefühl hatte ich dann schon. Aber das war dann so ganz zum Schluss.
Ja, aber wehgetan hat das nicht?
Nein, gar nicht. Ich habe überhaupt gar keine Schmerzen gehabt. Ich habe keine Probleme gehabt. Es war einfach, ich bin zur Vorsorge gegangen und da ist der entdeckt worden. Mhm. Das war ein Zufallsbefund.
Ja. Lass uns mal da weitergehen. Du warst also bei der Vorsorgeuntersuchung und du hast die Diagnose erhalten. Wie war das? Also bist du aus allen Wolken gefallen, als die Ärzte dir das gesagt haben?
Ja, also es war tatsächlich so, ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der sich immer so unheimlich um sich selbst gekümmert hat oder um seine Gesundheit. Allerdings muss ich sagen, so zwischen 97, also 1997 und 1999, ist eine meiner engsten Vertrauten und besten Freundinnen an Eierstockkrebs erkrankt. Und ich wusste, wie dramatisch das ist. Ich wusste auch, dass das nicht einfach zu behandeln ist und dass das ja sehr schwerwiegend ist. Und es ist auch leider bei ihr nicht gut ausgegangen. Die ist also 1999 mit 36 Jahren verstorben. Das war für mich sehr traumatisch, sehr traumatisch. Und es war so, als wenn sie im weiteren Verlauf meines Lebens immer neben mir gewesen ist. Also als wenn sie neben mir gegangen wäre. Dieser Eierstockkrebs, der schwebte auch so ein bisschen wie ein Damoklesschwert über mir. Und deswegen habe ich diese Vorsorgeuntersuchung auch immer wirklich wahrgenommen. Und im Jahr, bevor ich diese Diagnose bekam, dass da ein Tumor an meinem Eierstock ist, sagte mein Arzt mir, da ist irgendwas am Eierstock. Ich weiß nicht aber, was es ist, aber es sieht aus wie eine alte OP-Methode. Und ich bin 2009 an meiner Gebärmutter operiert worden. Die habe ich mir rausnehmen lassen. Da war aber auch nichts Böses. Und früher hat man von innen die Scheide an den Eierstock angenäht. Und so war es bei mir auch. Und deswegen habe ich mir da ja gar keine Gedanken drüber gemacht, 2021. Er hat dann noch gesagt, kommen Sie in 3 Monaten wieder. Aber ich habe das so auf Seite geschoben. Ich habe mich da gar nicht mehr dran erinnert, weil das war aus meinem Sinn so raus, weil das war ja eine alte OP-Methode, alte Operationsmethode. Und bevor ich dann den nächsten Termin gemacht habe für Januar 2022, fiel mir plötzlich ein, ach, du solltest ja nochmal wiederkommen. Ja, und dann habe ich gesagt, na ja gut, du hast jetzt den Termin und dann bin ich dahin. Und ich bin auch ein Mensch, der immer die Igelleistungen bezahlt, also sprich den Ultraschall auch selber bezahlt. Das war auch gut so. Und er macht den Ultraschall und ich sehe schon, wie er die Farbe wechselt und er sagt nur, Sie haben einen riesengroßen Tumor am Eierstock.
Um Gottes Willen.
Ja, und der sah tatsächlich auf dem Ultraschallbild aus wie ein Kinderkopf. Also es war wirklich so, der war rund und glatt. Ja, und dann wurde er auch ganz schnell und der, also hat das Gespräch dann schnell beendet und ist raus mit mir und hat dann seinen Angestellten gesagt, Sie möchten mir bitte einen Termin für eine Operation im städtischen Krankenhaus machen. Ja, so war das dann, genau.
Oh, Das würde ja bedeuten, dass der wirklich innerhalb von einem Jahr auf Pampelmusengröße gewachsen ist.
Ja. Es ist auch eine ziemlich aggressive Krebsart gewesen, die auch relativ schnell an Fahrt zunimmt. So war das dann, genau.
Du hattest aber vorhin erzählt, dass es ja trotzdem dann nochmal 4 Wochen gedauert hat. Ende Januar wurde es diagnostiziert, ne? Und Ende März wurdest du erst operiert, oder?
Richtig, ganz genau. Also es war dann so, ich durchlief dann so eine 3-wöchige Untersuchung bei uns in dem Krankenhaus, zu dem ich überwiesen worden bin. Das erste Gespräch war mit der Chefärztin, was sehr gut war. Die sagte dann zu mir, sie könnten nicht mit Garantie sagen, dass der bösartig sei, weil er sich eben nicht als bösartig darstellen würde von vornherein. Die zweite Woche war ein CT, wo man auch keine Metastasen gefunden hat und auch kein Wasser im Bauchraum. Und die dritte Untersuchung beziehungsweise das Gespräch war dann mit dem Oberarzt der Klinik, der dann reinkam und sagte, so, jetzt möchten wir mal über ihr bösartiges Karzinom sprechen. Und dann war bei mir vorbei. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte dazu, weil es war ja gar nicht klar, dass das böse ist. Und ich habe ihm dann gesagt, das ist doch noch gar nicht klar, dass das ein bösartiger Tumor ist. Und dann sagte er zu mir, doch, doch, also bei der Größe wären die immer böse. So, und dann hat er sein Prozedere abgespult. Was denn dann passiert, dass man operiert, Chemo, große Bauchraumöffnung. Und ich war dann schon gar nicht mehr da eigentlich und wusste auch nicht, was ich ihn hätte fragen können. Wir haben dann einen Termin gemacht für den 1. März zur Operation. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich noch irgendetwas tun könnte. Und dann sagt er, ja, Sie können bis dahin noch 30 Kilo abnehmen, hahaha. Aber das schaffen Sie ja nicht. Sagt er zu mir. Und dazu möchte ich nur sagen, wenn man im Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen. Ich meine, ich bezeichne mich selber als kurvige Person, aber dieser Mensch war jetzt auch nicht schlank, ja. Er fand das, glaube ich, sehr witzig. Ich überhaupt nicht. Und mein Vertrauen in diesen Arzt schwand irgendwie sofort. Und dann hatte ich ihn auch gefragt, ob ich nochmal wegfahren könnte bis dahin. Ja, machen Sie nochmal alles, was Sie gerne möchten, hat er zu mir gesagt. Das war wirklich O-Ton. Und in diesem Krankenhaus hat mir dann eine Krankenschwester den Tipp gegeben, ich könnte mir doch noch eine Zweitmeinung einholen, und schaute mich dabei sehr intensiv an. Dann habe ich schon so ein komisches Gefühl gehabt und habe gedacht, was will die denn jetzt damit sagen? Und dann bin ich erstmal weggefahren. Also ich bin dann nach Hause, es war ein Donnerstag, und bin sonntags für ein paar Tage ins Ausland gefahren, da wo ich am liebsten immer bin. Und es war auch so ein bisschen, im Nachgang muss ich sagen, ich habe einfach gedacht, so, vielleicht siehst du das hier jetzt nie wieder. Ich fahre an den Ort schon seit 30 Jahren und ich habe wirklich gedacht, so, vielleicht ist das deine letzte Begegnung. Und hatte dann aber, ich habe eine sehr gute Freundin, die mich auch schon mein Leben lang begleitet, und die bleibt in solchen Momenten immer klar. Also die ist sehr klar und strukturiert. Und die rief mich dann montags an und sagte zu mir, du, wenn du kein Vertrauen zu diesem Arzt hast, darfst du dich da nicht operieren lassen, auf gar keinen Fall.
Ja.
Und die hat eine langjährige, sehr gute Gynäkologin, mit der sie auch befreundet ist und die ich auch kenne, die auch tatsächlich immer noch praktiziert, obwohl sie schon längst in Rente wäre, die also wirklich alles gibt für ihre Patienten. Und die hat dann gesagt, sie würde mich gerne operieren und ich soll mir überlegen, diese Operation abzusagen in dem Krankenhaus. Denn mit Eierstockkrebs ist es ganz, ganz wichtig, sich in einer wirklich guten Klinik operieren zu lassen, die sich mit der Operationsmethode gut auskennen. Und da gibt es nicht viele Kliniken in Deutschland, die das wirklich sehr, sehr gut machen. Und im ersten Moment ist es ja immer so, dass man als Patient sagt, man möchte diesen Tumor jetzt loswerden. Der muss raus aus dem Körper. Aber man muss sich die Zeit dafür nehmen, eine weise Entscheidung zu treffen. Und das habe ich dann auch im Nachgang für mich so festgestellt. Und habe die OP abgesagt und bin dann am 1. März von dieser Gynäkologin untersucht worden, die mich dann wirklich mal beraten und aufgeklärt hat. Sie hat mir auch meine Ängste genommen und sie hat zu mir gesagt, du darfst dich wirklich nur in guten, zertifizierten Kliniken operieren lassen. Und dann hat sie mich nach Essen ins Klinikum Essen-Mitte überwiesen, hat da tatsächlich angerufen. Und dann bin ich dort 10 Tage später bin ich dort untersucht worden. Und dann haben sich ganz andere Türen geöffnet. Also eine Tür der Empathie und der Freundlichkeit für mich. Mitgefühl. Und der behandelnde Arzt hat zu mir gesagt, solange wir nicht wissen, ob der bösartig ist, ist für sie jetzt erstmal nur vorrangig, dass sie die nächste Zeit zufrieden und glücklich verbringen bis zu dieser Operation. Mhm. Und die ist dann tatsächlich Ende März gewesen, die erste Operation.
Was wurde da gemacht?
Also ich bin vom Bauchnabel an abwärts aufgeschnitten worden bis zum Schambein. Das war ein kleiner Schnitt. Dann haben die den Tumor rausgeholt. Und nach 5 Tagen durfte ich die Klinik verlassen. Und dann sagte man mir, dass wenn der gutartig sei, mein Gynäkologe Bescheid bekommen würde. Und wenn er bösartig sei, würde die Klinik selber anrufen. Ich bin also montags aus dem Krankenhaus und war eigentlich guter Dinge, da ist alles gut. Ja. Und dann war es das nicht. Ja. Hab dann freitags einen Anruf aus diesem Essen-Klinikum mitbekommen. Ich möchte mich am Montag nochmal in der Klinik vorstellen. Und dann wusste ich, was auf mich zukam. Ja. Ich war total geschockt, bin eigentlich auch zusammengebrochen und ich hatte also eine Arzthelferin am Telefon, die mit mir diesen Termin für montags ausmachen sollte und ich habe sie dann gebeten, ob ich nicht noch mal kurz ein Gespräch mit einer Ärztin haben könnte oder einem Arzt, und die sind dann auch gleich ans Telefon gekommen und haben gesagt, ich solle mich nicht aufregen. Ich müsste zwar noch mal operiert werden, aber es sei ein Frühstadium festgestellt worden. Ja, das war schon mal eine gute Aussage. Und dann habe ich mit meiner Gynäkologin gesprochen und die hat sich auch den Bericht geben lassen und hat dann mich so ein bisschen auf die nächste OP vorbereitet, die dann kam im April.
Oh, okay. Also der Tumor konnte erstmal komplett entfernt werden. Hast du dir den angeschaut eigentlich? Sieht man das, was daraus operiert wird?
Nee, also es ist bei Eierstockkrebs so, der Tumor muss isoliert werden. Man sagt immer im sprachlichen Umgang, da muss eine Tüte drum und dann wird er rausgeschnitten. Und ich habe mir den nicht angucken können. Ich habe auch nicht danach gefragt, wollte das auch nicht. Mhm. Nun ist es aber so, dass bei Eierstockkrebs immer eine sehr große OP gemacht werden muss, weil man eben schauen muss, hat der Metastase geworfen, man nimmt Proben aus dem Bauchraum, und das kam dann im April. Ja, da bin ich dann 2 Wochen später nochmal unter Messer gewesen.
Okay, der Tumor wurde entnommen.
Ja.
Und dann wurde erst geschaut, gutartig, ja, nein.
Genau.
Und dann muss quasi, wenn er bösartig ist, noch drumherum operiert werden?
Ja, man macht dann den ganzen Bauchraum auf. Man öffnet vom Brustbein bis zum Schambein, um wirklich zu sehen, was ist da drin. Also es ist tatsächlich so, dass meine Gynäkologin irgendwann mal gesagt hat, du weißt schon, dass deine Organe nicht mehr an der Stelle liegen, wo sie mal waren. Mhm. Weil man wirklich hinter die Organe schaut, ob da Metastasen sind. Ich habe dann 50 Lymphknoten aus dem Bauchraum entfernt bekommen. Die waren aber alle ohne Befall. Mhm. Es ist das große Darmnetz abgenommen worden, weil sich ja auch mal gerne Krebszellen reinsetzen. Es ist ein Stück Darm entnommen worden. Das hat aber nichts mit dem Krebs zu tun gehabt. Das war eine Entzündung. Also es war nichts Böses. Mhm. Und das war eine 6-stündige OP, wo man dann sehr genau geguckt hat, hat der sich irgendwie ausgebreitet, dieser Tumor, auf irgendeine Art und Weise. Und das war dann am 8. April 2022.
Aber du hast doch vorhin erzählt, dass da Untersuchungen auch durchgeführt wurden, ob Krebs noch irgendwo anders in dem Körper ist. Das konnte man da nicht sehen.
Bei der kleinen OP nicht. Na, da kann man ja gar nicht so an alles ran. Deswegen öffnet man den ganzen Bauchraum, um da wirklich zu schauen. Weil Eierstockkrebs kann sich bis ins Zwerchfell ausbreiten. Galle, Leber, Magen, Darm. Es kann alles befallen sein. Es kann das Bauchfell befallen sein. Dann bekommt man Bauchfelltumore. Lymphknoten können befallen sein. Das ist eine sehr heimtückische Krankheit. Mhm. Oder Krebserkrankung, die nicht so einfach zu behandeln ist. Mhm. Und es gibt in den ersten 5 Jahren wirklich eine Überlebensrate von 40%. Daran zeigt sich ja auch, wie schwerwiegend das ist. Und ich wusste das halt, weil meine Freundin dran gestorben ist. Und deswegen ist die Operationsmethode und diese große OP so wichtig, dass man das macht, um eben alles auszuschließen oder Eventualitäten eben zu sehen. Ne? Und dafür muss man den Bauchraum so weit öffnen. Ja.
Das heißt, du hast jetzt eine Riesennarbe vom Brustbein bis zum Schambein.
Ja, ja, genau. Erzählt eine Geschichte, meine Narbe.
Ja. Wie ging das weiter?
Ich war dann im Krankenhaus. Also ich hätte nie gedacht, dass das wirklich so schwerwiegend ist, bis man wieder auf die Beine kommt. Ja, die Muskeln laufen ja auch im oberen Bereich. Und also das ist ja Muskeln, die da durchtrennt werden, bis sich das gefunden hat wieder. Also bis ich überhaupt mal ein paar Schritte laufen konnte. Man wird dann auf die Beine gestellt von einem Physiotherapeuten. Und ja, die Ausheilung ist schon sehr langwierig. Allerdings nach 9 Tagen durfte ich aus dem Krankenhaus raus. Und dann musste man entscheiden, bekomme ich, also Chemo auf jeden Fall, Chemotherapie, aber bekomme ich eine Chemotherapie mit 2 Medikamenten oder nur mit einem Medikament, das eine leichte Chemotherapie dann sozusagen gewesen wäre. Und darüber hat dann der Chefarzt entschieden und ich habe dann nur eine leichte Chemotherapie bekommen. Die ist dann 5 Wochen nach dieser Operation, ja, hat die gestartet. Ich bekam dann einen Port und 6 Einheiten Chemo, ja, über 4,5 Monate.
Wie hast du das vertragen?
Tatsächlich sehr gut. Also ich bin so ein kleines Arbeitstierchen, ich liebe meinen Beruf und mein Team. Und ich habe dann den Arzt im Krankenhaus gefragt, wann ich denn wieder arbeiten gehen dürfte. Und dann hat er gesagt, naja, ihr Bauch braucht 6 Wochen. Und natürlich dauert das etwas länger noch, bis der komplett ausgeheilt ist. Aber nach 6 Wochen können Sie wieder arbeiten gehen. Und das habe ich auch getan. Wir waren dann immer noch in Kurzarbeit. Das ist mir natürlich sehr zugute gekommen in dieser Zeit. Ich bin dann arbeiten gegangen und habe dann auch ja gesagt, ich wüsste halt nicht, wie es mir gehen würde in der Chemotherapie. Aber ich würde halt trotzdem gerne arbeiten und es versuchen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe dann immer dienstags Chemo bekommen und habe mich 2 Tage aus dem Dienstplan rausgeschrieben und bin dann so, ja, oder 2 oder 3 waren es, freitags oder samstags wieder arbeiten gegangen. Und mir sah man es auch nicht an, weil ich meine Haare nicht verloren habe, wie viele andere Chemopatientinnen. Und so habe ich dann weitergearbeitet. Mir ging es tatsächlich während der Chemotherapie ganz gut. Das Einzige, was etwas schwierig war, dass mein Darm nicht ordentlich gearbeitet hat. Also das sind so diese typischen Nebenerscheinungen, dass man entweder Durchfallattacken bekommt oder eben Verstopfung. Bei mir war es eben die Verstopfung. Aber ansonsten habe ich mich eigentlich ganz gut gefühlt. Natürlich hat man auch so Momente, wo man schlapp und müde ist. Aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich das ganz krass bemerkt hätte.
Ja, wie krass, dass du dann schon wieder arbeiten gehen konntest. Aber im Grunde lenkt das ja auch ein bisschen ab, oder?
Ja, ich wollte mich damit nicht so sehr beschäftigen. Natürlich beschäftigen, alles, was wichtig ist für deine Gesundung, für dein Leben. Das ist ganz wichtig, informiert zu sein, sich damit auch auseinanderzusetzen. Aber ich wollte mich nicht davon beherrschen lassen, weil ich bin so viel mehr als diese Krebserkrankung. Ja. Und ich wollte dieses Ruder nicht aus der Hand geben und das hat mir tatsächlich geholfen. Ich habe sehr viele nette Kunden, die mir so toll zugesprochen haben und gesagt haben, also wenn du jetzt nicht da gewesen wärst, wir wären dies ja nicht in den Urlaub gefahren. Und das war natürlich alles sehr liebevoll und nett, aber es hat mir einfach total geholfen, ja, durch diese Zeit zu gehen.
Ja. Das heißt, du hast das auch gleich kommuniziert? Also du hast das deinen Kollegen gesagt und auch deinen Kunden?
Ja. Also es wusste eigentlich fast jeder. Ich bin auf Facebook relativ aktiv. Und es gibt ja einige Kunden oder viele Kunden, die mir da folgen. Ich nutze diesen Kanal natürlich auch für meinen Beruf und habe das sehr offen kommuniziert. Habe da ja diese Geschichte über Oleg geschrieben und bin sehr offen damit umgegangen. Es hat mir sehr geholfen, aber auch meinem Umfeld, weil ich immer wieder gesagt habe, ihr müsst Vorsorge machen, macht Vorsorge. Und dann hörte ich von einigen Frauen, ja, ich habe ja keine Beschwerden. Ja, das ist aber nicht gut, weil die Beschwerden kommen erst, wenn es schon so weit fortgeschritten ist, dass man nicht mehr so viel Gutes oder so viel umlenken kann. Ja.
Nach der Chemotherapie war dann deine Akuttherapie abgeschlossen oder ging das danach noch weiter? Ich weiß nicht, kriegt man auch Bestrahlung oder sowas?
Nein, also ich habe keine Bestrahlung bekommen, nur diese Chemo. Es gab dann keine weiteren Therapieformen mehr. Ich war dann praktisch fertig damit. Natürlich hast du diese dreimonatigen Kontrollen. Da bin ich auch immer noch drin, regelmäßig und sehr gründlich. Und ansonsten gab es aber keine Therapie mehr.
Okay. Bist du danach zur Anschlussheilbehandlung gefahren?
Ich habe mich tatsächlich dagegen entschieden. Ich hatte sehr früh meinen eigenen Urlaub gebucht für Oktober. Meine letzte Chemobehandlung war am 30.08. Und für mich war das ganze Jahr über immer dieser Fokus auf diesem Urlaub. Das ist immer eine sehr schöne Zeit für uns mit unseren Freunden. Da freuen wir uns das ganze Jahr drauf. Und ich hätte im Prinzip, wenn ich diese Anschlussheilbehandlung gemacht hätte, diesen Urlaub nicht machen können. Und natürlich ist es immer wichtiger, das zu tun, was einem gesundheitlich gut tut. Für mich war aber ganz klar, ich möchte das jetzt erstmal nicht. Ich möchte nicht in eine Reha-Klinik gehen, wo auch andere Krebspatienten sind. Und ich habe mich tatsächlich dagegen entschieden und bin dann erstmal in den Urlaub gefahren.
Naja, aber ich meine, wenn das gut für deine Seele ist, dann ist es ja insgesamt gut für dich, ne? Also das verstehe ich total.
Ja, also es muss auch jeder so tun, wie er das möchte.
Ja, absolut.
Und für mich war es in dem Moment genau das Richtige.
Du hast vorhin erzählt, dass bei dir ziemlich viele Lymphknoten entnommen wurden. Ja. Merkst du davon was? Also gibt es da auch Lymphödeme, zum Beispiel, wenn jetzt so viele Lymphknoten aus dem Bauchraum entnommen wurden?
Tatsächlich ist das bei einigen Patienten so. Jetzt muss ich sagen, ich bin sowieso ein Lipödem-Patient und bin deshalb zweimal wöchentlich in Dauerbehandlung, also schon seit 2009. Und gerade heute Morgen hatte ich nämlich auch wieder eine Lymphtherapie und seit dieser Krebserkrankung habe ich ein wenig Probleme mit meinem linken Bein. Also man sieht, oder ja, meine Physiotherapeutin sieht, dass das immer etwas voller gelaufen ist als das andere. Also wenn man jetzt so genau drauf sieht, habe ich kein Lymphödem in dem Sinne, aber es ist halt schon ein bisschen mehr voller Wasser. Also ne? Aber dadurch, dass ich eben in regelmäßiger Behandlung bin, ist das ganz gut im Griff. Ja.
Ja, ja. Und dann hast du ja diese große Bauchnarbe. Hast du dadurch Beschwerden oder kommst du damit auch ganz gut klar?
Tatsächlich habe ich, also emotionale Beschwerden gar nicht. Die ist ja auch ausgeheilt. Also insofern habe ich damit keine Probleme. Das Einzige, was ich habe, ich habe natürlich eine unheimliche Vernarbung im Inneren des Bauches. Und mein Darm tut sich halt oft sehr schwer, an diesen Vernarbungen und Verwachsungen vorbeizukommen. Das ist das Einzige, wo ich sagen würde, da habe ich wirklich Probleme. Das bereitet mir ein wenig Probleme. Und natürlich ist das alles nicht mehr so, wie das vor der Erkrankung war. Ja.
Hast du das mit den Bauchmuskeln wieder so in den Griff bekommen? Also, oder ist es so, dass du jetzt gar nicht so richtig einen Bauchmuskeln hast? Also, ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen.
Doch, doch. Also, die haben sich wiedergefunden. Das hat aber auch lange gedauert. Ich hatte immer über viele Monate ein Gefühl im Bauch, als wenn es so ein übergroßer Muskelkater gewesen wäre. Aber das hat sich dann auch irgendwann, ja, wieder gegeben. Also, das ist jetzt nicht mehr so. Nee. Also es ist, natürlich ist man nicht mehr der gleiche Mensch, wie man vor dieser Erkrankung war, kann aber auch natürlich damit zusammenhängen, dass ich gar keine hormonelle Versorgung jetzt mehr habe. Und das natürlich, ich werde ja auch nicht jünger, ne? Das ist ja nur auch mal ein Aspekt, ne? Ich versuche aber dagegen anzugehen und mir Gutes zu tun.
Hast du denn jetzt nach diesen ganzen Operationen und so weiter ein Gefühl für deinen Körper? Also fühlst du dich so in deinem Körper wohl oder bist du dir eher selbst so ein bisschen fremd geworden?
Nee, ich fühle mich sehr wohl. Also ich konnte mich schon immer ganz gut annehmen mit allem, was war. Ich war auch nie ein Mensch, der sehr kritisch, oder als Frau sind wir ja schon eher kritischer als Männer vielleicht mit sich selber. War ich aber nie. Ich habe immer meinen Frieden mit meinem Körper gehabt. Auch als kurvige Frau, als Frau mit etwas mehr, habe da nie Probleme mit gehabt. Und auch diese Narbe macht mir nichts aus, sage ich jetzt mal. Also ich finde das jetzt nicht alles schrecklich und hässlich, sondern ich lebe das so, wie das ist, weil das ist meine Geschichte und ich habe das überlebt und darauf bin ich sehr stolz. Ja.
Ja, ja. Das klingt nach einer total gesunden Einstellung. Also
ja.
Du klingst auch, finde ich, überhaupt sehr positiv.
Ja.
Hast du denn psychologische Hilfe in Anspruch genommen oder hast du das irgendwie allein mit deinen Geschichten und so weiter verarbeitet?
Also tatsächlich habe ich zunächst keine psychologische Hilfe in Anspruch genommen, weil ich mich selber in diesem Jahr von Januar bis Dezember als sehr, sehr stark empfunden habe. Natürlich hast du auch Abstürze. Ich habe auch im Krankenhaus gelegen und habe gedacht, was ist das jetzt, wenn das dein letzter Sommer war? Ja, also mein Kind ist noch nicht volljährig. Und ich habe aber auch gelernt, dass man von der Zeit, wo meine Freundin gestorben ist, bis heute sehr viel geforscht hat, sehr viel neue Erkenntnisse, was Eierstockkrebs betrifft, gewonnen hat, dass es sehr viel bessere Behandlungen gibt und sehr viel größere Überlebenschancen und Heilchancen. Und tatsächlich habe ich mich auch sehr viel mit mir auseinandergesetzt. Ich bin wirklich ein sehr starker Mensch. Ich glaube, dass ich auch eine sehr starke Aura habe und sehr positiv. Für mich gibt es im Leben eigentlich nie Probleme. Es gibt immer nur Lösungen. Und tatsächlich habe ich keine psychologische Hilfe in Anspruch genommen. Ich habe mal irgendwann vor anderthalb Jahren hat mein Körper aber dann darauf reagiert und ich bekam plötzlich so Panikattacken und wusste gar nicht, wo die so herkamen. Und die waren an was ganz anderem gekoppelt, was überhaupt nichts mit dem Krebs zu tun hatte. Aber das zeigte mir, dass mein Nervensystem irgendwann mal wahrscheinlich zu viel abbekommen hatte. Und dann bin ich in die Onkopsychologie bei uns gegangen und hatte auch ein paar Gespräche und habe das ganz gut weggesteckt und verarbeitet, ja. Genau.
Wow. Das heißt, du bist ein Mensch, der von Hause aus tatsächlich so positiv ist. Und ich habe nämlich mal gelesen, dass das angeboren ist. Also, dass manche Menschen, ja, dass es denen leichter fällt, positive Dinge, ja, zu sehen als anderen, finde ich sehr spannend.
Ja. Ja, ist so. Das ist tatsächlich so. Ich bin absolut positiver Mensch und das ist mir wirklich angeboren. Ja, das kann ich so unterstreichen, wie du das sagst. Mhm. Ja.
Hat sich denn in deinem Leben was verändert? Machst du jetzt was anders als vor der Diagnose? Also hast du jetzt irgendwie mehr Zeit? Ich meine, klar, die Kinder sind jetzt groß, aber hast du jetzt mehr freie Zeitfenster für dich zur Verfügung und nutzt du die auch für dich?
Tatsächlich hat sich vieles verändert. Also ich habe am Ende des Jahres, in dem ich die Krebserkrankung und Behandlung hatte, gesagt, das war nicht nur alles schlecht. Ich bin aufgrund dessen, dass ich ein starker Mensch bin, auch jemand, der sehr viel für andere immer gesorgt hat oder in dessen Aura sich andere immer begeben haben, um Rat oder Problemlösungen zu bekommen. Tatsächlich hatte auch ein Umdenken stattgefunden, weil du kannst das nicht immer leisten. Du kannst nicht jeden an dich ranziehen und den unterstützen. Du kannst nicht alle heilen, ja. Und ich habe tatsächlich in meinem Leben zunächst einmal Menschen platziert, Menschen, die näher an mich ran dürfen und Menschen, die weiter von mir weg platziert sind, ja. Und ich bin im Laufe dieses Jahres auch zu dem Punkt gekommen, dass ich endlich mal Nein sage. Das habe ich früher auch nie getan. Und das ist so ein gutes Ergebnis ist, was ich für mich daraus gezogen habe. Mich hat das in meiner Persönlichkeit wieder noch etwas weitergebracht im Leben. Hm. Das war das Positive, wenn man das so sagen darf.
Ja, absolut. Ja. Hat sich denn dadurch, dass du gelernt hast, Nein zu sagen, auch deine Partnerschaft verändert?
Sagen wir es mal so, partnerschaftlich würde ich sagen, vielleicht nicht unbedingt. Dieses Nein sagen bezieht sich tatsächlich auch auf mein weiteres Umfeld im Bekannten- und Freundeskreis. Hm. Es kann sein, dass man mich anders wahrnimmt. Aber es hat sich für mich halt sehr viel Positives daraus entwickelt. Mhm. Und diese Zeit, die ich, natürlich jetzt, wo die Kinder groß sind, gibt es vielleicht mehr Zeitfenster. Ich nutze das aber auch bewusster. Ich habe dann jetzt tatsächlich mit Sport endlich mal angefangen, was ich mir früher nie rausgenommen habe, was total verkehrt war, um wieder ein bisschen fitter zu werden. Und ich genieße mein Leben. Ich nehme mir die Freiheit heraus, zu reisen, auch alleine. Mhm. Und tue einfach das, was mir gut tut.
Ja, voll schön.
Und ohne Kompromisse.
Ja. Mhm. Lass uns noch mal kurz bei dem Nein bleiben, weil ich glaube, das ist ein Thema, was viele Frauen beschäftigt. Gerade Frauen, ja, die Kinder haben und die es gewöhnt sind, irgendwie immer alles so zu geben. Wurde denn dieses Nein von deinem Umfeld auch akzeptiert? Oder bist du da ein bisschen auf Unverständnis gestoßen?
Nee, tatsächlich. Also ich muss sagen, ich habe ein gutes Netzwerk an Freunden, die mich schon eigentlich mein ganzes Leben lang begleiten. Also meine Freundschaften, Leute, Menschen, die ich wirklich als meine Freunde bezeichne, das sind fast alles Menschen, die mich 40, 50 Jahre begleiten, 30 Jahre begleiten. Und das sind alles wirklich sehr, sehr gute Menschen, die mir in dieser Zeit auch sehr zur Seite gestanden haben. Und die haben das absolut verstanden, wenn es ein Nein gibt. Also das sind alles Menschen, die auch bei sich selber sind und die das sehr gut verstehen können.
Ja, das klingt total gesund.
Ja.
Also, dass du solche Leute um dich rum hast.
Und alles andere möchte ich auch dann nicht mehr. Die dürfen dann auch nicht mehr näher an mich ran.
Nee, na klar nicht, wenn die dir deine Energie ziehen, ne, die du ja für dich selber brauchst.
Richtig, ganz genau. Bin gerne bereit zu geben, ja, auch die Energie zu geben. Das ist so, aber wenn ich dann sage an diesem Punkt, nee, das möchte ich nicht, dann ja, dann entscheide ich das jetzt mittlerweile so.
Ja, voll gut. Ja. Hast du denn auch Kontakt mit anderen Betroffenen in der Zeit gehabt?
Ja, wir hatten, ich sag mal, meine Chemo-Schwestern, die ich kennengelernt habe während meiner Chemotherapie. Da haben wir immer mal wieder Kontakt. Wir tauschen uns auch aus. Wie ist denn der Stand der Dinge? Das haben wir schon. Ich folge auch auf Instagram verschiedenen Kanälen, die mich sehr interessieren, was den Krebs betrifft. Das mache ich schon. Allerdings, wie gesagt, ich bin nicht nur meine Krebserkrankung und da gibt es so viel anderes Wichtiges und Schönes. Deswegen möchte ich mich davon nicht so beherrschen lassen, ne?
Ich habe irgendwie den Eindruck, dass das Thema Eierstockkrebs gar nicht so öffentlich so angesprochen wird. Also so wie das jetzt zum Beispiel bei Brustkrebs der Fall ist, ne? Also ich würde gerne auch mehr dieses Thema in den Vordergrund rücken.
Ja.
Hast du denn den Eindruck, dass das irgendwie noch so schambehaftet ist?
Also es ist ja tatsächlich so, dass es nicht so viele Eierstockkrebserkrankungen gibt.
Ja, das ist klar.
Es gibt nur 7.000 im Jahr in Deutschland. Und es ist, glaube ich, auch immer noch ein Tabuthema. Krebs wird ja sowieso gerne mal etwas totgeschwiegen. Also es ist, deswegen war es mir ganz, ganz wichtig, auch damit umzugehen und das auch öffentlich zu thematisieren. Ich habe das auch auf meinem Facebook-Account öffentlich gemacht. Das habe ich ja, glaube ich, eben schon, genau, das hatte ich ja eben schon gesagt. Und ich glaube, ja, glaube ich, vielleicht auch gerade ältere Frauen, die sprechen da nicht drüber.
Ja, das ist auch mein Eindruck.
Es ist tatsächlich so mal gewesen, im Krankenhaus in Essen hat mir eine junge Assistenzärztin gesagt, das Thema wird also ist ein Tabu. Man hat früher immer gesagt, die haben da ein Frauenproblem. Ja, also wenn es um Gebärmutter- oder Eierstockkrebs geht, finde ich eine ziemlich blöde Aussage, muss ich sagen, ja. Es ist da so ein Frauenproblem, ja. Das ist ein großes Tabu, glaube ich, immer noch, ja.
Ja, aber umso schöner, dass du deine Geschichte hier so mit uns teilst, weil ich finde, ach, diese ganzen Tabuthemen, also gerade was gerade solche Erkrankungen betrifft, das ist so schade, wenn man das mit sich selber ausmacht und nicht darüber redet. Also ich merke das bei mir im Fotostudio ist das oft so, dass langjährige Kunden an mich herantreten und sagen, ich war übrigens auch mal erkrankt und schämen sich irgendwie so ein bisschen dafür. Also es ist so krass.
Also ist doch paradox, oder? Also, dass man sich für etwas, wo man selber drunter leidet, was man sich selber nicht ausgesucht hat, schämt.
Ja.
Das finde ich ganz schrecklich.
Ja,
ganz schrecklich.
Genau, das geht mir aus.
Ja.
Ja. Christine, gibt es denn etwas, was du vielleicht der ein oder anderen Hörerin mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, tatsächlich, als allererstes ist Vorsorge sehr, sehr wichtig. Und wir sind zum Glück ein Land, wo wir das nutzen können und auch bitte sollen. Dann ist ganz wichtig, dass wir auch die IGEL-Leistungen zahlen. Es ist egal, ob es jetzt 30 oder 50 Euro für einen Ultraschall sind. Es ist ganz oft sehr, sehr ausschlaggebend für die Diagnose. Also bei mir wäre der nicht gefunden worden oder erkannt worden, wenn ich diesen Ultraschall nicht gemacht hätte. Das ist für mir auch ganz wichtig. Nicht erst gehen, wenn Beschwerden da sind, sondern regelmäßig vorher. Und dann kann ich eigentlich immer nur jedem sagen, das Leben ist lebenswert und wunderschön. Und man sollte im Leben dafür sorgen, dass bevor man diese Erde verlässt, sein Leben mit wunderschönen Momenten gefüllt hat. Dass man wirklich und wahrhaftig sagen kann, ja, ich habe gelebt. Das tut nicht jeder. Viele Menschen vegetieren vor sich hin und lassen sich so treiben von den Umständen, die um sie rum sind, oder so lassen sich fernsteuern. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man sein selbstbestimmtes und eigenes Leben führt und die Dinge tut, die man gerne möchte. Man hat nur dieses Leben und es zieht so schnell vorbei. Und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, dass man das mit lebenswerten und schönen Momenten füllt. Denn dann darf man und kann man diese Welt auch irgendwann zufrieden verlassen.
Ja, ganz toll. Sehe ich absolut auch so. Und ich finde auch, dass man dafür nicht erst krank werden muss, in Anführungszeichen, sondern dass man das auch als gesunder Mensch absolut schon leben darf. Ja, also.
Absolut, ja.
Liebe Christine, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Und ich wünsche dir alles, alles Gute.
Dankeschön, dass ich dabei sein durfte, liebe Franziska.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziskagünterfotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziskagünterfotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.